SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Reisen. Das war in den letzten 2 Jahren ein kompliziertes Thema. Die Corona-Pandemie sorgte zeitweilig für geschlossene Grenzen oder jedenfalls große Umstände. Angesichts des Klimawandels verboten sich viele das Fliegen in fernere Länder. Jetzt kommt noch der Ukraine-Krieg dazu, der alles teurer macht und dazu noch ein schlechtes Gewissen, wenn man sich selber gut gehen lässt. Und doch zeigen die Buchungszahlen, wir wollen raus, wir wollen weg, wir müssen mal wieder was anderes sehen. Was ist es wohl, was uns da zieht? Was erleben wir auf Reisen? Was macht's mit uns? Wie wichtig ist es für unser Verhältnis zur Welt und auch zu uns selbst? Der Philosoph und Journalist und Schriftsteller Christian Schüle hat sich mit diesen Fragen eingehend beschäftigt und ist heute unser Gast. Hallo nach München, Herr Schüle, willkommen bei Tandem.
Hallo, servus aus München, schönen Tag.
Wie sehr hat Ihnen denn die Weltlage in Ihre Reiseleidenschaft gepfuscht?
Ach doch, schon ganz schön, muss ich sagen. Ich hatte ganz oft den Impuls, wegzuwollen und die Freiheit, die ja mit dem Reisen verbunden ist und die aus meiner Warte zumindest auch nachvollziehbar zum Teil eingeschränkt war, die ausleben zu können. Das hat schon sehr gefehlt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so ein kleines bisschen war das auch insofern gut, als man natürlich in der Zeit gelernt hat, was einem fehlt. Und so eine Sehnsucht auszuprägen und zu wissen, wie wichtig einem die Möglichkeit zu reisen ist, das war schon ein großer Erkenntniseffekt auch für mich selber.
Und da haben Sie jetzt gerade auch drüber geschrieben. Kommen wir noch detailliert drauf. Wie ist es jetzt gerade? Sind Sie noch im Kopf bei diesen vergangenen Reisen oder beschäftigen Sie sich schon wieder mit einer zukünftigen?
Ich beschäftige mich gerade mit einer zukünftigen und hoffe, dass es klappt. Das hat jetzt die Situation etwas problematischer gemacht, aber ich würde wahnsinnig gerne noch in diesem Jahr nach Georgien. Das ist so ein alter Traum von mir.
Waren Sie da schon mal?
Da war ich noch nie, es wäre mein erstes Mal und ich bin sehr gespannt, ich habe viel drüber gehört und Menschen, die schon da waren, schwärmen sehr für Georgien und das finde ich, glaube ich, sehr reizvoll.
Finde ich interessant, dass Sie jetzt sozusagen Richtung Putin fahren wollen.
Ja, das wollte ich auch schon länger, ehrlich gesagt, der Georgien steht schon lange auf meinem Zettel, das war vor 3-4 Jahren eigentlich schon mal so ein Reiseziel, aber ich lasse mich davon nicht abhalten und wenn Herr Putin zumindest jetzt eine ganze Weile lang das Gefühl hat, das reicht ihm, was er da anrichtet und begnügt sich jetzt mit dem Stand der Dinge, vielleicht klappt es ja dann trotzdem in Georgien, ansonsten gebe ich das Ziel nicht auf, nur weil Herr Putin Krieg führt und werde es dann vielleicht dann in 2 Jahren machen, aber ich fange jetzt an, mich damit zu beschäftigen und hoffe, dass es noch klappt.
SWR 2 Tandem, heute mit Christian Schüle, geboren 1970 in Friedrichshafen, Philosoph und Publizist und ein Reisender. Vom Glück unterwegs zu sein, heißt sein gerade erschienenes Buch. Untertitel, warum wir das Reisen lieben und brauchen. Haben Sie da neben dem Buch auch eine ganz kurze Antwort auf diese Frage, warum wir das Reisen lieben?
Wir lieben es, weil wir natürlich auf Reisen sinnlich überwältigt werden in der Fremde, im uns Unbekannten. Das ist der Punkt, der wesentlich ist, dann aufzubrechen irgendwo in ein Gebiet, in dem man noch nie war, vielleicht aber auch in ein Gebiet, in dem man schon mal war. So oder so ist es eine große sinnliche Freude, die man hat. Deswegen liebt man das Reisen auch aufgrund fremder Kulinarik, aufgrund fremder Töne, fremder Tänze, fremder Musiken und vor allem fremder Menschen. Und der eigentliche Punkt ist natürlich, dass man es nicht nur liebt, sondern aus meiner Sicht eben auch braucht für die Selbsterkenntnis und um sich einlassen zu lernen, auch auf die Fremde zum Beispiel.
Besprechen wir alles noch genauer. Wie viele Wochen im Jahr waren oder sind Sie denn normalerweise unterwegs?
Also in normalen Zeiten, sprich in Nicht-Corona- und Nicht-Kriegszeiten, ach, würde ich mal sagen, wenn man es zusammen sind, netto, kommt immer aufs Jahr an, aber vielleicht 8 bis 10 bis 12 Wochen verteilt aufs Jahr bin ich dann schon unterwegs. Es gab aber auch Jahre, wo es sehr viel mehr war. Also das kann man so aufs Jahr gerechnet gar nicht genau sagen. Aber ich habe immer das Gefühl, jetzt musst du eigentlich mal wieder aufbrechen und wenn ich dann das nötige Geld zusammen habe und die Zeit dafür habe, und die ist ja elementar wichtig, man braucht zum Reisen Zeit, dann breche ich auf.
Und wie ergeben sich die Ziele? Also kann es auch spontan sein oder haben Sie so eine Liste, auf der neben Georgien eben noch andere Länder draufstehen?
Ich habe schon so eine imaginäre Liste, aber auch eine tatsächlich in schriftlicher Form vorliegen. Ich habe, weiß ich nicht, irgendwie so Sehnsuchtsorte schon als Kind gehabt immer. Da stand ganz oben zum Beispiel Samarkand, das ist im heutigen Usbekistan. Es stand auch immer Damaskus drauf. Das wird jetzt lange Zeit wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Da war ich auch noch nie. Aber ich erfülle mir dann diese Träume eigentlich von Sehnsuchtsorten, die ich seit Kindeszeiten in mir trage. Und man kann ja nun nicht die gesamte Welt abreisen. Dazu gibt es viel zu viele Länder. Aber und ich versuche eigentlich auch immer auf alle Kontinente zu reisen, um einfach zu sehen, die erste Erkenntnis ist, überall sind die Menschen gleich. Die zweite Erkenntnis ist, überall, egal wo sie hinfahren, gibt es ein hohes Maß an Gastfreundschaft. Ob das jetzt lateinamerikanischer Kulturkontext ist, der islamisch-arabische oder der afrikanische. Und das sind einfach Erfahrungen, die zu machen, ich das große Glück hatte bisher und die mich in gewisser Weise einfach auch, ja, soll man sagen, mit Stolz erfüllen, weil überall auf der Welt hat der Mensch zwei Ohren und an jeder Hand fünf Finger. Und das ist zwar eine sehr banale, aber letztlich doch auch eine sensationelle Erkenntnis, dass es nirgendwo eigentlich gerechtfertigt ist, dass sich der eine Mensch über den anderen erhebt. Und das ist ein Effekt, den ich auf Reisen immer wieder feststelle.
Wir sprechen noch über ganz konkrete Reiseerlebnisse von Ihnen natürlich. Lassen Sie doch noch einen Moment so beim Grundsätzlichen bleiben. In diesem Buch unterscheiden Sie zwischen Reisen und Urlaub machen. Wo verläuft da die Grenze? Was ist der Unterschied?
Also ich finde beides absolut legitim. Ich spreche mich sehr fürs Reisen aus, auch in dem Buch. Das heißt aber überhaupt nicht, dass ich den Urlaub abwerten würde. Das ist vollkommen klar, wer gerne in den Urlaub fährt, sich drei Wochen an den Strand legt mit einer Caipirinha in der Hand. Wunderbar, völlig legitim. Urlauben heißt für mich immer schon angekommen sein an einem Ort. Man fährt gezielt irgendwo hin und ist dann da und da bleibt man und das ist das Ziel. Beim Reisen ist es genau andersrum. Reisen ist eigentlich immer unterwegs sein, um nirgendwo wirklich anzukommen. Und das ist für mich der elementare Unterschied. Und manchmal fällt natürlich auch beides zusammen. Auch das gibt es. Auch bei mir gibt es das. Ich habe Reisen, die ich mache im Jahr. Ich mache aber auch wie jeder andere Urlaub. Und beides ist wunderbar.
Es gibt dieses Wort Fernweh, das so eine Sehnsucht beschreibt, die uns aufbrechen lässt. Wonach haben wir wohl die Sehnsucht? Vorher, als Sie die Motive beschrieben haben, kurz, da kam oft das Wort fremd vor.
Also das ist zumindest ein Motiv, das für mich wichtig ist, in die Fremde zu reisen und vom Fremden überwältigt zu werden, sich einzulassen auf das Unbekannte. Wir leben in einer Zeit, in der wir oder sehr viele von uns schon sehr viel zu wissen glauben und dass wir über wikipedisches Weltwissen und über Informationskaskaden und Impulse und Bilder, die auf uns einstürmen, immer schon das Gefühl haben, wir hätten die Welt verstanden. Meine Erfahrung ist und meine These ist, wir haben gar nicht viel verstanden von der Welt, wenn wir nicht in die Welt hinausgehen und sie uns aneignen. Und das passiert auf Reisen. Also das ist für mich auch der Auftrag der Globalisierung, die ja nicht nur ein ökonomisches, wirtschaftliches Phänomen ist, sondern die auch eine Chance bietet durch die Vernetzung und zum Teil auch durch den Grenzabbau und die Grenzverluste, dass wir einfach in die Welt hinauskommen, um uns selber auch kennenzulernen im Hinausgehen in die Welt. Also diese Weltläufigkeit, die die Globalisierung von uns erwartet, die möchte ich gerne einlösen. Und da ist für mich ganz wichtig der Begriff der Fremdheit, denn erst wenn ich Fremdheit selber lerne, wenn ich lerne, was es bedeutet, in einem völlig unbekannten Land, in einem kleinen Dorf, in einer unbeleuchteten Gasse, mich fremd zu fühlen, erst dann verstehe ich eigentlich auch, dass die Menschen, die zu uns kommen, sie fremd fühlen und wie sich das anfühlt. Das ist so ein Stück weit ein ethisches Sensorium, was geschärft wird auf Reisen. Und für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Und das eine noch, wenn ich eine Fremdheitserfahrung mache im Ausland, dann hat das immer auch letztlich damit zu tun, dass ich mich einlasse auf den Moment. Also ich lasse mich auf den Moment ein. Das heißt, ich muss sehr viel Zeit mitbringen. Also die wahre Verschwendung von Zeit ist ja sozusagen der eigentliche Luxus im Leben und nicht die Verschwendung von Geld, sondern man lässt sich ein auf den Moment, man lässt sich fallen. Und ich gehe durch eine unbeleuchtete Gasse und ich frage mich, wieso ist diese Gasse unbeleuchtet? Und dann fängt man an und überlegt sich und kommt ins Gespräch und auf einmal ist man im Zentrum einer kleinen Gemeinschaft. Da wird man dann irgendwie von den Cousins und den Tanten und der Großmutter bewirtet und man bekommt einen Schlafplatz angeboten und hat das Gefühl, wunderbar, hier ist es unglaublich vertraut und es war 5 Stunden zuvor noch der fremdeste Ort auf Erden. Das sind so Erfahrungen, die mich einfach glücklich machen.
Wo haben Sie sich denn sonst besonders fremd gefühlt oder besonders intensiv dieses Fremdheitserlebnis gehabt?
Also ich habe eine persönliche Neigung zum islamisch-arabischen Kulturkreis. Ich weiß nicht, wo die herkommt, vielleicht durch Lektüre im Kinder- oder Jugendalter, aber ich habe tatsächlich mal eine sehr lange Reise durch Usbekistan gemacht, durchs heutige Usbekistan, auf der alten Seidenstraße von Taschkent über Samarkand nach Buchara. Und da hatte ich schon das Gefühl, das ist wirklich fremd. Und dann kommt man in Buchara an, das ist ein ganz wichtiger Ort gewesen früher im weltweiten Handel an der Seidenstraße und man findet den quasi noch fast so vor wie vor 700-800 Jahren. Da gibt es immer noch Wege, die nicht geteert sind, wo man dann irgendwie mit dem nackten Fuß im Sand steht und dann kommt man an diesen großen zentralen Platz, wo die Medressen, die Koranschulen sind und zufälligerweise an dem Abend gibt es auch noch Vollmond und dann ruft der Muezzin zum Gebet und da hatte ich das Gefühl, okay, das ist Orient. Ja, so fremd es ist, so schön war es in dem Moment.
Das nimmt jetzt schon fast eine Antwort weg auf das, was ich Sie gerade fragen wollte, weil einen ja vermutlich gerade als erfahrenen Reisenden auch die Erinnerungen an vergangene Reisen wieder aufbrechen lassen. Also an Momente, die man in ihrer Intensität oder in ihrer Schönheit wiederholen will. Was fällt Ihnen noch ein? Was für Bilder haben Sie im Kopf, wenn Sie sich auf eine Reise freuen?
Naja, es ist schon der Moment, dass man irgendwo hinkommt und überhaupt nicht weiß, was mit einem passiert. Also dieser besagte Moment, der ist ja ganz wesentlich. Und ein zweiter Punkt ist auch wesentlich. Dafür steht das wunderbare und etwas schwer verständliche Wort Serendipität zur Verfügung. Kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich glücklicher Zufall. Also man geht irgendwo hin, sucht gar nicht danach, aber findet etwas. Das ist so serendipisch. Man fährt, sagen wir mal, ich fahre nach Marokko, ich gehe in ein Dorf. Ich suche nach gar nichts Bestimmten und auf einmal spricht mich jemand an, nimmt mich mit nach Hause oder zeigt mir irgendwas und aus dieser Begegnung ergeben sich ganz viele weitere Begegnungen oder man hat in diesem Moment eine großartige Erkenntnis, die man zuvor nie hatte und die man auch sonst hätte man zufälligerweise diese Person nicht getroffen, auch nie haben würde. Das kann einem sicherlich auch auf dem Weg von Baden-Baden nach Stuttgart passieren, ganz sicher. Aber meine Erfahrung ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man so serendipische, zufällige Momente hat, dass einem die auf Reisen öfter passieren, das ist eine Lebenserfahrung, die ich in den letzten 30 Jahren meiner Reisen eigentlich gemacht habe.
Christian Schüle ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Philosoph, Schriftsteller, er lehrt Kulturwissenschaften an der Universität der Künste in Berlin, lebt in Hamburg und München. Wenn er nicht irgendwo auf der Welt unterwegs ist, denn er reist viel und vor allem darüber sprechen wir in dieser Sendung. Wann beginnt eine Reise, Herr Schüle? Bei der Planung, bei der Vorfreude?
Ja, also bei mir beginnt sie doch wirklich schon lange vor dem ersten Schritt, den ich in ein bestimmtes Land tue, nämlich in der Tat in dem Moment, in dem ich beschließe, diese Reise zu machen. Das ist die Initiation, damit beginnt die Reise auch, weil damit beginnt zumindest bei mir die unglaubliche Neugier auf das Land, in das ich fahren werde und ich fange an, mich damit zu beschäftigen und dann erzähle ich jedem davon, auch denen, die es nicht hören wollen und mache mir Gedanken darüber, wie die Orte vielleicht heißen werden, wie man vielleicht unterwegs von einem Ort zum anderen kommt und stelle mir vor, wie das ist und dann fängt man natürlich an, die praktischen Details zu planen, also dann braucht man vielleicht hier und da ein Visum. Und ich mache es letztlich immer so, dass ich mir für die ersten beiden Nächte eine Unterkunft sichere und dann aber völlig frei bin, weil für mich eins wichtig ist auf Reisen und das ist für mich auch das Medium der Selbsterkenntnis. Das heißt, mich dem Zufall auszusetzen. Also der Zufall spielt für mich eine sehr wesentliche Rolle. Mit dem Zufall fällt mir ja auch ein Wirklichkeitsangebot zu in diesem Land, das ich erstmal annehmen muss. Und Reise ist niemals zum Nulltarif zu haben, das muss man auch sagen. Also Reise erfordert immer eine Vereinbarung mit sich selber zur Feier einer der größten Künste, die es gibt, nämlich zum bewussten Zeitverlust. Man muss, finde ich, auf Reisen die Fähigkeit ausbilden oder sie kommt dann auch zur Anwendung, die Zeit einfach laufen zu lassen, Zeit verlieren. Und das fällt uns ja gerade jetzt im europäischen, deutschen Kontext westlicher Wohlstandsgesellschaften extrem schwer. Wir sind ja jeden Tag eingenordet sozusagen in unser Zeitkorsett. Es gibt die Zeitnot, wir haben eine Zeitverdichtung, alles wird immer schneller. Wir müssen sofort reagieren, wir gucken nur noch auf unsere Displays an den Smartphones, wir reden nicht mehr miteinander. Also all die Dinge, die uns quasi ja auch tagtäglich beschäftigen, bis hin zur Erschöpfung, zur Depression, zum Burnout. Und auf Reisen ist es genau anders. Auf Reisen ist es so, dass man sich in den Moment reinfallen lässt, dass man den Zufall regieren lässt. Ich mache es ganz oft so, ich sehe jemanden und dann beobachte ich den und dann gehe ich dem einfach nach. Und dann gucke ich, wo geht der hin? Was macht der da? Und wenn es gut läuft, kommt irgendwie nach 10 Minuten, halbe Stunde, Stunde, kommt es zu einer Begegnung, dann kommt man ins Gespräch und dann schaut man, was passiert. Und auf diese Art und Weise habe ich so viel wunderbare Menschen kennengelernt, egal auf welchem Kontinent, und habe auch so viel von Städten, von Dörfern, von Landschaften gesehen, weil dann wird man eingeladen, am nächsten Tag mit dem Motorrad, mit dem Trecker oder mit dem Auto oder sonst was, irgendwo dahin zu fahren, wo dieser entsprechende Mensch einen Onkel hat, eine Tante hat, einen Freund hat. Und so kommt man einfach auf eine Art und Weise rum, wie man das vorher niemals gedacht hätte. Und das sind so Momente, die bei mir ein ganz, ganz großes Glücksgefühl auslösen. Und darüber schreibe ich in dem Buch auch relativ häufig, weil das für mich enorm wichtig ist. Also dass die Selbsterkenntnis beginnt ja mit dem Erkennen auch der Welt. Also ohne Weltkenntnis kann man auch, finde ich, schlecht Selbsterkenntnis haben. Und die Erkenntnis beginnt eigentlich doch immer mit dem Staunen darüber, was der Fall ist und was man vorfindet. Und sich von dem überwältigen zu lassen, was man vorfindet, das ist wunderbar. Also ich zitiere ganz gerne eigentlich Peter Handke, der, glaube ich, bei der Verleihung des Nobelpreises in Oslo damals gesagt hat, mehr oder weniger beiläufig, bück dich nach Nebensächlichkeiten. Das war so in seiner Rede und ich fand den Satz großartig. Ja, bück dich nach Nebensächlichkeiten. Geh nicht immer nur auf die Hauptsache, sondern guck dir die Nebensachen an und guck auf den Boden und dann wirst du irgendwann einen Stein oder einen Pilz oder eine Blume finden und dann versenkt man sich in den Moment hinein und ich lerne daraus immer unglaublich viel.
Haben Sie noch ein ganz konkretes Beispiel, was Ihnen dieses Glück des Zufalls beschert hat?
Oder gibt es eigentlich sehr, sehr viele? Da müsste ich kurz drüber nachdenken. Ein Beispiel ist sicherlich, dass ich in Sierra Leone im westlichen Afrika unterwegs war, in Freetown. Und Sie wissen, dass Sierra Leone jahrelang von einem ganz brutalen Bürgerkrieg gezeichnet war, wo also dann teilweise auch Kindersoldaten im Alter von 13, 14, 15 ihren Nachbarn oder selbst eigenen Menschen im eigenen Dorf irgendwie die Bräuche aufgeschlitzt haben und die Beine abgeschlagen und so weiter. Und ich kam also in dieses Land, das dann schon offiziell befriedet war, wo es keinen Krieg mehr gab. Und es kam durch den Zufall eigentlich dazu, dass ich mit jemandem auf einen Platz geraten bin und dann hörte man da westafrikanischen Pop aus einem riesen Ghetto-Plaster. Und dann tanzten Teenager, Kinder, Mittelalte und Alte, Greise, die tanzten dort. Und wenn man davon ausgeht, dass im Grunde jeder Zweite des anderen Feind ist, kann man nur zu der Erkenntnis kommen, dass da Freund und Feind des brutalsten Bürgerkriegs moderner Zeiten einträchtig vereint in dieser Situation einfach getanzt haben miteinander. Und das hat mich tatsächlich so gerührt und umgehauen damals, dass mir die Tränen kamen. Also was Menschen eigentlich letztlich erlebt haben und wie Menschlichkeit dann auch funktioniert. Und diese Szene war nur möglich durch den Zufall.
Aber da Sie gerade von aufgeschlitzten Bäuchen sprechen, also wenn man diese Begegnungen sucht und Leuten hinterhergeht und nachts gerne unterwegs ist auf fremden Straßen, müssen Sie sich da auch manchmal überwinden? Also keine Angst zu haben, nicht misstrauisch zu sein?
Ja, ich bin vom Naturell her eigentlich ein optimistischer Mensch und auch mit einer großen Zuversicht gesegnet, aber Sie haben völlig recht, man darf natürlich auch nicht völlig arglos reintappen in mögliche gefährliche Situationen und jeder weiß, dass wenn er irgendwo hinkommt, dass er natürlich erstmal ein gewisses Maß an Vorsicht hat. Das hat ja nichts mit Misstrauen zu tun, sondern man ist ja auch vorsichtig, was seine eigenen Verhaltensweisen betrifft. Also am allerwenigsten möchte ich in irgendeiner Weise durch mein Verhalten jemanden schädigen oder jemanden irgendwie verletzen oder in die Bredouille bringen. Und andersrum gesagt, taste ich mich natürlich auch erstmal ran, aber das geht auch tatsächlich ja nur, wenn ich mich in den Moment hineinwerfe, mich auf das Unbekannte einlasse und selber Vertrauen lerne. Also ich muss mir irgendwas ja selber auch vertraut machen, indem ich selber Vertrauen ausbringe. Und da wir ja ganz oft tatsächlich mit Misstrauen auch zu tun haben, auch in unseren Breiten, mit dem anderen Misstrauen, dem anderen Menschen Misstrauen, Angst haben und Gefahren überall sehen, ist Reisen in gewisser Weise auch eine wirklich gute Schulung, weil man dann natürlich so einen blinden Fleck hat. Und das aber zu lernen, dass die Menschen letztlich überall gleich sind und eigentlich fast immer, das sage ich wirklich bei vollem Bewusstsein, zu 98-99% habe ich auf meinen Reisen immer nur gute Erfahrungen gemacht. Und das hat in mir sowas begründet wie eine allgemeine Menschenliebe, was nicht heißt, dass ich nicht auch schon über den Tisch gezogen wurde auf irgendwelchen Basaren, was nicht heißt, dass ich tatsächlich auch schon sehr unangenehme Situationen mit nicht besonders netten Menschen kennengelernt habe. Aber insgesamt betrachtet, würde ich sagen, lernt man eigentlich auf Reisen, dass der Mensch ein wunderbares Wesen ist.
Ich würde noch mal gern diesen Faktor Zeit ansprechen und den Zufall. Also es ist ja für intensives Erleben wichtig, dass man präsent ist im viel zitierten Hier und Jetzt. Das spielt auch in Ihrem Buch eben eine Rolle. Aber Sie sprechen ja gleichzeitig im Titel auch vom Unterwegssein. Also wenn man nicht wirklich da ist, nicht angekommen, sondern zwischen den Orten und in Bewegung. Was ist das für eine Dynamik?
Also dieses Unterwegssein ist ja im Grunde genommen ein sich aussetzen. Also man setzt sich quasi der Wirklichkeit aus und du weißt in dem Augenblick überhaupt nicht, wo du ankommen wirst. Also dieses Unterwegssein bringt es ja auch mit sich, dass man ganz große Enttäuschungen erlebt. Zum Beispiel, wenn die deutsche Art der Pünktlichkeit von guatemaltekischen Busfahrern nicht erfüllt wird. Also dieses Beispiel hatte ich tatsächlich und ich schildere es auch, dass ich im guatemaltekischen Dorf, ich hatte da gerade eine längere Zeit verbracht, wollte ich weiterreisen und gehe dann zum Tickethäuschen und frage den Ticketverkäufer, wann denn der nächste Bus kommt in die nächstgrößere Stadt und sagt, er kommt in einer Stunde. Gut, habe ich gedacht, gehst in einer Stunde wieder hin, wie wir Deutsche das machen und sagen, jetzt ist es 13 Uhr, bitte, wo ist der Bus? Naja, der Bus kommt nicht. Ja, wann kommt er denn dann? Ja, kommt er vielleicht um 14 Uhr. Also er kam auch nicht um 15 Uhr, auch nicht um 16 Uhr, er kam überhaupt nicht mehr an dem Tag. Er kam halt am nächsten Tag irgendwann mal. Aber was ich dadurch gewann eigentlich war, ich musste natürlich versuchen, mit dieser Enttäuschung umzugehen, dass meine Pünktlichkeitsvorstellung nicht erfüllt wird. Aber ich habe am Abend dieses Tages jemanden kennengelernt, nämlich einen über 70-jährigen Vulkanführer, der mich eingeladen hat, mit ihm den Vulkanrücken des San Pedro am Atitlansee hochzulaufen. Und zwar ab nachts um 4. Und das habe ich gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen wunderschönen Sonnenaufgang erlebt, wie am folgenden Morgen um 7 Uhr da oben stehend, völlig dehydriert und am Ende aber total glücklich, was ich nie erlebt hätte, wenn der Bus tatsächlich um 13 Uhr gekommen wäre.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Christian Schüle, Philosoph und Schriftsteller und am liebsten unterwegs, überall auf der Welt. Geboren 1970 in Friedrichshafen, Gymnasium, Abitur und Zivildienst in Wangen im Allgäu, dann München. Waren Ihre Eltern auch schon Reisende, Herr Schüle? Ist das eine frühe Prägung?
Nein, meine Eltern waren tatsächlich nicht so Reisende, wie ich es verstehe, sondern da gab es die große Begeisterung für Italien. Wenn man aus dem Süden Deutschlands kommt, wem sage ich das, weiß man, dass Italien nicht allzu weit ist. Also da habe ich auch sehr viel Zeit meiner Kindheit verbracht an italienischen Stränden. Aber so zu reisen, wie ich das beschreibe, auch in dem Buch und wie ich es dann selber getan habe, waren meine Eltern eigentlich weniger.
Das heißt, das waren mehr so die Urlauber. Was war dann bei Ihnen die erste Reise, wo Sie sagen würden, das war das richtige Reisen?
Die erste Reise, die ich gemacht habe, war eigentlich, als ich das dann konnte. Ich habe die ganzen Ferien vorher, beziehungsweise vor den Ferien, das war kurz vor der Abiturszeit, habe ich durchgearbeitet und Flaschen gestapelt, ausgezeichnet in einem Supermarkt und mir da mühsam meinen Stundenlohn zusammengearbeitet. Und dann bin ich mit meinem damals besten Freund Peter nach Ägypten geflogen, weil ich unbedingt die Pyramiden sehen wollte. Das war die erste große Reise und dann waren wir da zusammen die gesamten großen Ferien, waren da glaube ich 6 Wochen fast und sind dann von Ägypten nach Israel. Das ging damals sehr gut eigentlich und waren da noch eine Zeit lang in Israel, aber das war die erste große Reise, die ich gemacht habe und von da ab ging es eigentlich dann immer weiter in die Welt hinaus.
Sie haben Philosophie und Soziologie und Politik und auch Theologie ein bisschen, glaube ich, studiert. Das heißt, Sie sind nicht nur ein Reisender, sondern ganz bestimmt auch ein Lesender. Haben auch Bücher Ihre Fantasie da beflügelt und Sie geleitet?
Naja, also Stevenson natürlich früher als Kind immer schon. Ich bin stark geprägt auch von Bruce Chatwin und seinen Büchern, die Traumpfade und vor allem durch die Art und Weise, wie er auch gereist ist. Und Sie kennen ja die Geschichte, wie er dann zum Reisen kam eigentlich. Der hat ja sehr gut dotierte Jobs, aber hat geschrieben auch in Großbritannien für Zeitungen und Journale und war dann bei Sotheby's als Auktionator und hat dann irgendwann gesagt, ich steige jetzt hier aus. Das hat für mich keinen Sinn mehr, das bringt mir nichts mehr und ich gehe jetzt auf Reisen. Und dann ist er losgezogen. Nicht, dass ich das auch machen würde. Ich bin schon immer sehr froh, wenn ich wieder zurückkomme. Das ist übrigens auch ein Punkt, der sehr wichtig ist beim Reisen, dass man aufbricht und wieder zurückkehrt. Also diese Rückkehrmöglichkeit ist ja auch enorm wichtig, um dann wieder aufbrechen zu können. Also diese emotionale Dialektik zwischen Aufbruch und Rückkehr ist für mich zumindest sehr wichtig. Ich bin dann, wenn ich zurückkomme, in gewisser Weise auch immer sehr dankbar zu sehen, erleben zu dürfen, wie gut es uns hier in Deutschland geht, bei allen Problemen, die wir haben. Ich will die überhaupt nicht leugnen, aber seinen Fuß auf den Marmorboden des Hamburger Flughafens oder des Münchner Flughafens zu setzen, zeigt einem dann schon, wie gut es uns eigentlich hier geht. Und das hat ja auch Gründe, warum es uns so gut geht. Wir haben uns das erarbeitet, wie auch immer. Das ist schon ganz wichtig, finde ich, auch um das zu relativieren. Und auf der anderen Seite generiert es bei mir dann halt relativ schnell auch so ein Gefühl von Melancholie und auch innere Leere, wenn ich zurückkomme, bei mir die Sinnlichkeit. Auch die Erfahrung. Wir machen hier eigentlich leider immer weniger Erfahrungen. Also wir geben uns auch Erfahrungen nicht mehr hin, auch körperlich, leibhaftig nicht mehr, indem wir uns was aussetzen. Reisen heißt ja, es tut auch weh. Man schwitzt, man hat mit einer hohen Luftfeuchtigkeit zu tun, man hat mit Durchfall zu tun, mit Magenschmerzen, man hat mit Blasen zu tun, man hat mit Insektenstichen zu tun. All das spielt ja auch eine Rolle. Das darf man ja nicht ausblenden. Und trotzdem neige ich zumindest zu einer gewissen Verklärung. Und die Geschichten der Reisen, die ich dann gemacht habe, die ich dann am ehesten erzähle, sind tatsächlich überstandene und überwundene Dysfunktion meines Körpers, so was da passiert ist. Und da habe ich ein Beispiel, was wirklich Bände spricht, wenn ich das kurz erzählen darf. Ich war in Samarkand und hatte über mehrere Kontakte hinweg einen Termin bekommen beim Seidenteppichkönig. Ja, das ist also jemand, der seit Urzeiten Seidenteppiche fertigt in Samarkand. Bin hingegangen, hatte aber leider 3 Tage zuvor mir den Magen ganz fürchterlich verdorben durch eine Suppe, deren Inhalt ich nicht identifizieren konnte und die irgendwie so ein grobes Zweitaktgemisch war. Also in gewisser Weise, ich lag also flach, Sie können sich das vorstellen, ich brauche das nicht ausführen. Und ich bin dann also, weil ich das unbedingt wahrnehmen wollte, weil ich unbedingt dahin wollte und den Mann sehen wollte, bin ich also fast auf allen Vieren durch den Schlamm von Samarkand gekrochen. Es regnete. Mir tat alles weh. Und dann kam ich da unten an und dann standen 3 Frauen vor dieser Fabrik. Und die eine guckte mich an, ging wortlos nach oben, kam eine Minute später runter und hatte in der offenen Hand eine Kugel von der Größe eines kleinen Tischtennisballs. Und die gab sie mir hin. Wir sprachen völlig unterschiedlich Sprachen. Ich konnte ihre nicht, sie meine nicht. Und sie guckte mich an und bot mir das an. Ich schluckte diese Kugel. Ich weiß nicht, was da drin war. Es gab auch keinen Beipackzettel und man hätte auch nicht die Möglichkeit gehabt, den Apotheker nach Nebenwirkungen zu fragen. Ich weiß nur, 30 Sekunden später war ich im Himmel und errichtete mich auf, stand senkrecht, hatte ein Glücksgefühl, vielleicht war eine Opiate drin, keine Ahnung. Und dann ging ich zu dem Seidenteppichkönig und hatte ein wunderbares Gespräch über Seide, über den Teppich und darüber, dass er im Grunde der Größte aller Zeiten war. Solche Leute muss man ja ganz gewiss dann auch bestätigen in ihrem kleinen Größenwahn. Es war eine wunderbare Begegnung und ich bin dieser Frau bis heute dankbar, dass die erkannt hat, wen sie da vor sich hat, den kümmerlichen Deutschen, der am Boden liegt und aber gerne da rein möchte und ihm dann eine große weiße Pille anbietet, von der ich bis heute nicht weiß, was da drin steckte.
Wenn Sie erzählen, bisher, außer bei der ersten Reise nach Ägypten, waren keine Begleiter erwähnt. Reisen Sie am liebsten und am meisten alleine?
Ich reise sehr gerne allein, beziehungsweise breche ich gerne auf und wer reist, der weiß, dass man nie lange allein ist, weil es gibt andere Gleichgesinnte und es gibt auch immer Orte, an die man eigentlich irgendwann mal kommt. Also wer nach Mexiko reist, kommt zwangsläufig irgendwann auf die Isla Mujeres, das ist einfach so. Und da hat man dann eine ganz globalisierte Gemeinschaft von Gleichgesinnten aus der Türkei, aus den USA, aus Australien, aus Europa, die da in ihren Hängematten liegen und dann legt man sich dazu und Verkehrssprache ist Englisch und dann setzt man sich abends an den Strand, macht ein Lagerfeuer und singt I Shot the Sheriff, dann weiß man irgendwie, dass man nicht alleine ist und man bleibt eine Weile und dann ergibt sich der Kontakt zum einen oder zur anderen, dann fährt man vielleicht eine Woche zusammen irgendwo hin und dann geht man wieder auseinander und ist wieder allein. Und so vollzieht sich das eigentlich und ich finde das wirklich sehr schön. Ich mag das extrem gerne, mich dann auch auf Deutsche einzulassen, die man trifft, mit denen man sich normalerweise überhaupt nie zusammengetan hätte jetzt hier. Und dann reist man ein paar Tage, versteht sich gut und dann trennt man sich wieder. Und das hat eine wunderbare Leichtigkeit eigentlich, die ich immer sehr, sehr geschätzt habe. Und manchmal breche ich tatsächlich auch mit einem Freund auf, aber dann trennen sich auch mal die Wege, weil der eine gerne dahin möchte, der andere gerne dahin. Und entweder man trifft sich wieder oder auch nicht. Aber man reist tatsächlich, selbst wenn man alleine losfährt, nie wirklich die ganze Zeit alleine.
Und manchmal reisen Sie auch professionell, also so mit Reportageauftrag. Sie haben für National Geographic geschrieben oder für Geo. Ist das denn ganz anders? Schaffen Sie es dann auch, sich auf Zeit und Zufall einzulassen oder hat man dann einen anderen Blick?
Das ist schon sehr viel schwieriger, weil ich natürlich da auch gezwungen bin, eine gewisse Deadline einzuhalten. Ich darf das Budget nicht überziehen, was ja völlig richtig ist. Und ich weiß, dass ich so und so viele Tage zur Verfügung habe, um diese Geschichte oder um den Stoff zu recherchieren. Das ist schon ein ganz anderes Reisen. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich diese Reisen habe machen dürfen, weil vieles dessen, was ich da erlebt habe, war im Grunde der Nukleus zu einer später gemachten Reise, die ich dann selber getan habe. Also ich war mal für National Geographic eine ganze Weile in Jordanien unterwegs und habe irgendwann festgestellt, nee, da musst du nochmal herkommen. Und dann bin ich da auf eigene Faust später nochmal hingefahren. Und so ist das eigentlich öfter gewesen.
SWR 2 Tandem mit Christian Schüle. Gerade erschien von ihm das Buch Vom Glück unterwegs zu sein, warum wir das Reisen lieben und brauchen. Und darüber sprechen wir. Wieso haben Sie das Buch geschrieben, Herr Schüle? Und vielleicht für wen?
Ich habe das Buch geschrieben, weil ich plädieren wollte für das Reisen, weil mir das wichtig war. Wir haben immer wieder in den letzten Jahren gehört, dass man verzichten soll. Es gab dieses Wort der Flugscham. Natürlich sind das alles berechtigte Einwände und ich bin der Letzte, der die Argumente nicht verstehen und akzeptieren würde. Und auch ich setze mich natürlich mit der Frage auseinander, wie man CO2 reduziert und trotzdem reisen kann. Das wäre ein gesondertes Thema. Ich gebe nur zwei Stichworte. Man kann, aber auch dafür braucht man Zeit, tatsächlich sehr viel mit der Bahn erledigen oder mit Bussen in den einzelnen Ländern. Also man muss nicht unbedingt fliegen, aber man muss ja auch erstmal dahin kommen. Insofern setze ich, zumindest ist das meine Hoffnung, dass wir irgendwann, weiß ich nicht, durch wasserstoffgetriebene Antriebe oder durch kerosinfreie Flugzeuge keinen Schaden mehr anrichten. Das ist ein so ein Punkt. Und der andere Punkt ist schon gewesen, dass ich das Gefühl hatte, wir sind in einer digital verwalteten, virtuell durchorganisierten Gesellschaft und uns fehlen einfach meiner Einschätzung nach schon wesentliche Tugenden. Das Zwischenmenschliche ist ein Stück weit ja auch verschwunden. Das hat zu tun sicherlich mit der technologischen Entwicklung und der Smartphonisierung der Welt. Und wir haben auf der anderen Seite in den letzten Jahren auch gelernt, dass es Kräfte gibt innerhalb der Gesellschaft, die relativ aggressiv gegenüber Menschen sind, die aus anderen Ländern kommen, ohne sie zu kennen. Wir kennen ja den Satz, dass dort die Fremdenfeindlichkeit am größten ist, wo man Fremde Fremde am wenigsten kennt. Also finde ich es ganz elementar wichtig, dass man rausgeht, dass man das Staunen wieder lernt, dass wir unsere Neugier rehabilitieren, dass wir neugierig werden wieder auf Dinge. Das sind für mich alles vorzügliche Medien der Selbsterkenntnis, dass ich letztlich durch das Reisen zu dem werde, der ich vielleicht nie war, aber ich mache einen großen Fortschritt. Das ist der Punkt gewesen, der mich innerlich sehr interessiert hat und ich habe das tatsächlich auch versucht, ja an meiner Person durchzuexerzieren, eben an mir selber. Ich stelle mir Fragen, ich stelle mich selber in Frage. Es ist ja so, wer keinen Grund hat und sieht, sich selbst in Frage zu stellen, der wähnt sich immer im Recht und der hat ja fast immer Unrecht. Also die Erkenntnis der Andersartigkeit von Menschen, finde ich, ist immer die notwendige Voraussetzung für die Einsicht in die Gleichwertigkeit aller Menschen. Und das habe ich auf Reisen einfach selber gelernt und kennengelernt. Und am Ende einer Reise bin ich zwar erschüttert über das Ende und bin ich aber dann vielleicht doch der geworden, der ich vorher nie war oder der ich noch nie war oder vielleicht auch der ich nie sein wollte. Aber ich bin auf jeden Fall ein ganz schönes Stück vorangekommen und dafür wollte ich in dem Buch eigentlich plädieren und das wollte ich anbieten als Angebot an die Leserinnen und Leser.
Vielleicht sprechen wir trotzdem noch mal kurz von den Schattenseiten. Sie haben das Fliegen gerade angesprochen. Ich meine, noch haben wir keinen grünen Wasserstoff in den Jets. Wie klären Sie es für sich?
Ja, ich habe schon durchaus, wenn ich dann aufbreche und ich fliege tatsächlich, weiß ich nicht, nach Alaska oder so, dann habe ich schon auch ein schlechtes Gewissen. Dann beruhige ich mein schlechtes Gewissen immerhin, dass ich damit, dass ich sage, je öfter du eine Fernreise machst und groß rausfliegst, desto weniger machst du es einfach. Dann halt nur vielleicht einmal im Jahr und nicht dreimal im Jahr. Das ist natürlich immer noch problematisch, aber bis auf Weiteres möchte ich gerne doch dabei bleiben. Und ich bin mir natürlich auch darüber im Klaren, dass ich als Tourist, auch als Reisender ist man Tourist, natürlich zum Phänomen des Massentourismus beiträgt und dass der ständig gesteigerte und erweiterte Tourismus ja irgendwie auch ein irrwitziges Dilemma geschaffen hat, dass die Beschädigung seiner eigenen Voraussetzungen. Also die Paradoxie des Reisens besteht ja darin, dass wir eigentlich die Welt retten, indem wir sie kennenlernen und sagen, ich gucke mir die Welt an, ich gehe da raus, ich möchte Teil sein eigentlich einer Menschheit, die einander gewogen ist. Ich mag Vertrauen, ich mag irgendwie die Gleichwertigkeit der Menschen auch erfahren. Und auf der anderen Seite durch diese Welterkundung natürlich auch zugleich die Welt zerstören. Ja, also wir wissen alle, was es bedeutet, wenn viele Menschen zugleich auf einer Insel sind. Wir haben das in Thailand ja jetzt gesehen. Und da die Strände zertrampeln, Pflanzen zertrampeln, die Meere vermüllen, also auch der Müll, der da bleibt. Und wir wissen natürlich auch, dass durch den Massentourismus, den ich überhaupt nicht abwerten will, aber man muss sich, glaube ich, der Probleme durchaus bewusst sein, dass durch den Massentourismus natürlich auch die Sozialstruktur in vielen Kulturkreisen sich verändert. Also wenn ein Land oder eine Gemeinde oder eine Kommune sich völlig im Grunde aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten auf den Tourismus einstellt, und das machen ja ganz viele, das ist ja ein wesentliches Geschäftsmodell für sehr viele, dann heißt das auch, dass man sich davon abhängig macht und dass der Tourist im Grunde genommen Sachen vorfindet, die man für ihn im Grunde genommen hingebaut hat. Also die Fassade der ersten Reihe ist meistens wunderschön, aber guckt man in die zweite und die dritte Reihe irgendwo, dann sieht man schon Verfall, man sieht Alkoholismus, sehr viel Arbeitslosigkeit, Armut. Also das sind Phänomene, die muss man sich bewusst machen. Und dennoch würde ich sagen, ist das Reisen nicht nur eine finanzielle Angelegenheit oder ein Finanztransfer, indem man Geld in das entsprechende Land bringt, sondern das hat auch eine Sozialkomponente. Denn man geht auf die Menschen zu, man gibt den Menschen das Gefühl, ich mag hier das, wie ihr lebt. Ich komme extra, um es anzugucken. Und wenn man ins Gespräch kommt, finde ich, ist sowieso alles gerechtfertigt.
Wobei es ja nicht nur um den Massentourismus geht. Ich meine, wir wissen auch, dass total alternative, interessierte, aufgeschlossene, kommunikative Rucksackreisende einen Ort total verändern oder auch kaputt machen können, sobald es ein paar mehr werden. Fühlten Sie sich selber auch schon manchmal als Eindringling oder Störenfried irgendwo?
Ja, ich fühle mich eigentlich jedes Mal als Eindringling, weil ich ich versuche zumindest eine große Einfühlung mitzubringen und zu sagen, wenn ich irgendwo hinkomme, dann weiß ich, dass der Mensch, den ich mir angucke oder der Ort, an den ich gehe, sich das nicht ausgesucht hat. Also ich überwältige sozusagen selber die Menschen und den Ort, an den ich gehe, um mich überwältigen zu lassen von dem Ort wiederum. Und deswegen versuche ich sehr passiv und sehr dezent zu sein. Gelingt mir natürlich auch nicht immer. Man fällt grundsätzlich auf, wenn man mit dem Rucksack irgendwo rumläuft und mit einer Sonnenbrille, dann ist man sicherlich kein Einheimischer. Aber meine Erfahrung, wie gesagt, ist die, dass die Menschen dort eigentlich das nicht so sehen. Zumindest habe ich das so erlebt. Und die andere Frage, die sich da stellt, ist, man reist ja öfter auch in Länder mit autoritären Strukturen, mit totalitären Systemen, in Diktaturen. Das tut man ja auch. Also Usbekistan war da zwar damals keine Diktatur mehr, aber doch politisch äußerst problematisch. Auch in Russland war ich, also vor vielen Jahren. Auch das waren schon autokratische Strukturen. Soll man das machen? Darf man das machen? Darf man da unter das sozusagen fördern? Und ich würde sagen, ja, man sollte und darf es. Und zwar aus Dankbarkeit über jede noch so kleine Verständigung, an der man da beteiligt ist. Und aus Wertschätzung jeder noch so kleinen Zwischenmenschlichkeit, an der man teilhaben darf. Und letztlich ist es ja so, dass man, glaube ich, auch durch das Gespräch, durch die Begegnung mit Menschen immer zu einem Stückchen Weltfrieden auch beiträgt. Bei aller Bescheidenheit ganz klein. Aber ich finde, da wo Menschen miteinander reden, singen und tanzen, da hoffe ich zumindest, dass Aggression und Gewalt weniger der Fall ist.
Jetzt haben Sie uns viele Gedanken mitgegeben übers Reisen. Ich sage auch nochmal den Titel Ihres Buchs. Da geht es nämlich ja eben auch um Wahrnehmung, Bildung, Weisheit, Scheitern, die Liebe. Es heißt, vom Glück unterwegs zu sein, erschienen bei Siedler. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Sehr gern, alles Gute.
SWR 2 Tandem mit Christian Schüle, Redaktion Martina Kögel, Technik Matthias Wunderlich. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.